So, meine Damen und Herren, der Herr Hoffmann spricht immer sehr, sehr gerne über den fundamentalen Antrieb als Herzensthema. Wir haben heute einen Gast, ehemalige Leistungssportlerin und heutige Unternehmerin, die wird uns mal eine Lehrstunde erteilen, was fundamentaler Antrieb in der Umsetzung bedeutet.
Darüber hinaus auch noch vierfach Mama und amtierende Weltrekordhaltlerin. So, also wenn das nicht spannend wird, dann weiß ich heute auch nicht.
Zuhören lohnt sich, auf jeden Fall.
Doppelerfolg, mein Unternehmen und ich, es ist wieder soweit und heute, ihr seht es schon, sind wir zu dritt. Ja, jetzt ist die Frage, wer ist natürlich unser Gast? Ich versuche es mal mit einer kleinen Anmoderation. Vierfache Mama, das würde schon tagesfüllend sein. Amtierende Weltmeisterin im Leistungssport, ist glaube ich auch eine Aufgabe für sich. Und Unternehmerin, man könnte auch sagen, auch Weltmeister sein im Unternehmer sein. Das heißt eigentlich drei tagesfüllende Aufgaben. Annette, herzlich willkommen damit.
Was für eine schöne Anmoderation, dankeschön.
Wir wollen natürlich uns heute ein bisschen unterhalten über die Parallelen zum Thema Leistungssport und Unternehmer sein. Und ich glaube, Mama sein gehört damit rein. Das sind drei Kompetenzen. Deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass du da bist. Und siehst du das überhaupt auch so wie ich, dass wir sagen, es gibt da eine Parallele, oder sagst du, das sind drei völlig verschiedene Welten?
Absolut gar nicht. Ich glaube, wenn die Welt nicht passen würde, könnte man auch nicht alle drei Sachen so halbwegs ordentlich handeln. Ich glaube, wer Mama ist oder ihr, die Papa seid, ne, lernt Organisationen und viel über sich selber lachen. Und ich glaube, das haben wir im Leistungssport als Basics ganz gut gelernt. Vielleicht könnt ihr das nachher nochmal erfragen. Ich will euch jetzt nicht das Konzept so zerstören hier.
Gibt kein Konzept.
Na ja, gut. Ich meine, was soll ich da sagen? Ich fühle mich schon wieder schäbig, weil ich habe ja nur eins. Und nicht drei oder vier, ja? Also von daher.
Es wird mit zwei immer leichter. Nicht, weil man alles weiß, sondern man cool wird damit. Und beim ersten habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich mache alles falsch und ich muss mich irgendwie verbessern und andere sind da viel besser als ich, ne? Aber man wird cooler mit der Zeit und ich glaube, das ist auch wichtig, ne?
Also du machst das sehr gut. Das kann ich natürlich jetzt bestätigen. Man wird selber entspannter. Also ich glaube, jeder, der ein Kind hat und das erste Mal 40 Fieber auf dem Thermometer stehen hat, der weiß, wovon ich rede. Oh ja. Weil man das irgendwie von sich zumindest als Kind ja gar nicht mehr kennt. Da war ja 40 schon Ausnahmezustand. Und da ist man beim zweiten Kind dann schon deutlich entspannter. Aber auch hier, wenn man jetzt, wie gesagt, Konzept gibt es keins, aber auch das ist ja im Prinzip schon so ein Thema, auch wieder im Unternehmer sein und im Leistungssport, die Erfahrungen machen halt den Unterschied. Also ja, der erste Wettkampf, da ist man wahrscheinlich mords aufgeregt. Die erste Weltmeisterschaft, könnte ich mir vorstellen, da ist über Mann ein oder über Frauen heißt es dann eigentlich, keine Ahnung, einen dann die Eindrücke, ja. Und genauso ist es in der Unternehmensgründung gefühlt, oder? Also
wie sieht's? Absolut. Ich hatte mal, soll ich mal eine kleine Story dazu erzählen?
Gerne,
dafür sind wir da. Wir hatten eine Europameisterschaft, die war an der Plannealm in Österreich und da wurde man am ersten Tag so nach Alphabet einsortiert und am zweiten Tag nach Leistungsstand. Und es war meine erste Europameisterschaft im Jagdfeldschießen. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung, außer dass ich das bis zum Ghetto geübt habe. Ne? Und am zweiten Tag nach Leistungsstand war ich in der ersten Gruppe, also unter den ersten sechs Besten. Ne? Und wir haben uns super verstanden. Der erste Platz stand eigentlich fest. Das war eine Estländerin, die war so cool. Die stand im Auszug, hatte irgendeine Wespe auf der Wade, hat die so ein bisschen weggeschwischelt. Die war so entspannt und da hat man gemerkt, die hat auch schon diese Erfahrung in dieser Disziplin und die wird das einfach werden. Ne? Um den dritten und vierten Platz haben sich immer so eine Schottin und ich gerangelt. Und wir haben uns total perfekt verstanden, vier Tage lang. Am fünften Tag sprach die mit mir kein Wort mehr. Ich dachte, Gott, was hast du der armen Frau angetan? Die sprach ja nur Englisch, ich sprach Deutsch. Ja, ich habe mich zwar auf Englisch ganz gut mit der verständigen können, aber immer noch als Fremdsprache und dachte, ich habe die irgendwie vergrämt und ich habe mich den ganzen Tag mit beschäftigt, die war deutlich älter als ich, ne? Was habe ich dir angetan? Im Endeffekt war die einfach nur auf dem Siegerkurs, ne? Die hat gesagt, heute geht es um alles, dritten Platz oder eben nichts und ich habe mich viel zu viel damit beschäftigt, wie bringe ich die Stimmung wieder ins Reine. Sie hat es geschafft, sie hat den dritten gemacht, ich habe den vierten gemacht und ich habe viel daraus gelernt. Hinterher ist mir das bewusst geworden, was eigentlich psychologisch dort passiert ist, ne? Das sind die Erfahrungen, die man macht. Schießen lernt irgendwann jeder, aber diese kleinen Rahmenbedingungen. Ne?
Also wenn ich jetzt zuhören würde nach 4 Minuten, dann würde ich vor Spannung platzen und würde mich fragen, was macht die Frau denn eigentlich? Die redet, ist Weltmeisterin, Europameisterschaften hat sie geschossen. Ja, was macht Annette Thun? Annette Thun, Entschuldigung.
Ja, also zu vielen Dingen kommt man ja so ein bisschen wie Jungfrau zum Kinde, weil es einerseits geplant ist, aber andererseits ja auch so man bestimmte Zufälle oder Gegebenheiten einfach aufgreifen muss. Ich sage mal, Glück ist so das Zusammenspiel von günstigen Umständen, aber auch der Bereitschaft, die zu sehen. Ne? Es begann ja mal mit meinen vier Kindern. wir haben schon immer Bogen geschossen. Ich habe das ja als Kind gemacht, kann ich ja nachher mal erzählen. Leistungssport und alles sowas. Und die Kinder hatten zum Glück so ein Faible dafür. Die waren viel mit dabei. Also mein kleiner Sohn, der hat mal eine deutsche Meisterschaft auch ganz erfolgreich gewonnen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern die hatten Lust dazu. Wir haben auch viele schöne gemeinsame Erlebnisse dort gehabt. Und das ist wichtig, sonst hätte ich es ja als Mama von 4 Kindern gar nicht in der Intensität mit den Wettkämpfen weitermachen können, wenn sich das irgendwie beißt, dass die Kinder dazu gar keine Lust haben und ich dann irgendwo auf Ego-Trip dann irgendwo durch die Welt fahre. Ne? Und da bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass die Kinder eigentlich immer beim Sport so sehr doll Hurra geschrien haben und die Kinder dadurch auch viel Disziplin gelernt haben und viel Fröhlichkeit, viel über sich selber lachen. Und ich dadurch dann auch weiter zu den Wettkämpfen fahren konnte. Das ist ja gar nicht so viel, kann ich ja mal erzählen. Wir haben 3 Bogensportverbände oder 3 Sportverbände, die Skisport beherbergen in Deutschland. Die sind sich nicht unbedingt immer sehr grün, wie das bei vielen Sportverbänden ist. Man muss also schon mal rechtzeitig planen, wenn man irgendwo bei einer deutschen Meisterschaft oder einer Europameisterschaft mitmachen möchte. Welche Qualifikationsrunden will man schießen, welche Landesmeisterschaften, welche deutsche Meisterschaft, damit es dann nachher so weitergeht. Von daher ist es wirklich einfach mehr Organisation, als dass man ständig irgendwo unterwegs ist. Ein Training kann man gut für sich selber planen. Da kann ich euch auch nachher mal die Storys erzählen, wie man das mit der Familie vereinbart. Das haben wir in der Tischlerei zum Beispiel zwischen den Tischlerbänken schießen dürfen. In der Nachbarschaft in einer super süßen Tischlerei, die uns da die Möglichkeiten gegeben haben. Das kann ich ja nachher mal erzählen. Also sowas habe ich mir immer so gesucht, dass es zur Familie gepasst hat. Aber eben beim Wettkämpfen hatte ich die Kinder oft mit dabei, weil sie dann selber auch beteiligt waren. Das war sehr schön.
Ja, also Bogenschießen ist es. Das haben wir auf der einen Seite. Christian, dass wir das jetzt auch nochmal fürs Protokoll geklärt haben. Ich platze natürlich die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit irgendwie Parallelen sehe. Also du hast einerseits gesprochen von Leidenschaft, also auch bei den Kids natürlich für den Sport, aber auch bei dir. Das ist, glaube ich, etwas, was einen erfolgreichen Unternehmer genauso auszeichnet.
Ohne geht's gar nicht. Mhm.
Genau, weil ich sage mal Leidenschaft, ja, dann ist halt ein F mehr dabei. Aber ich glaube, es gehört dazu, dass diese Herzgeschichte, fundamentaler Antrieb, wie ich das auch nenne, du hast ganz viel auch von Fähigkeiten und Eigenschaften schon gesprochen, auch beim Bogensport im Sinne von Disziplin, Organisation. Ich glaube, dass gerade bei Selbstständigen und Kleinunternehmern ist ja auch eine Kernkompetenz, die es halt braucht. Und Christian, wenn du was ergänzen magst, du sagst jetzt jederzeit, ne?
Ja, ich falle dir ins Wort. Aber mach.
Okay. Und das Dritte, das hatten wir auch gerade angesprochen. Training, Vorbereitung ist die eine Sache, ja? Das ist das eine, was es natürlich braucht, aber es dann im Wettkampf, da sind wir ja dann zum Bogenschießen nochmal abgedriftet. Diese Dinge dann auch abrufen zu können, wenn es gebraucht wird. Stichwort Verkaufsgespräch, Stichwort Präsentation, Stichwort Pitches oder was es auch immer braucht, ist natürlich nochmal eine Disziplin für sich.
Das ist ja so ein Merkmal unserer Zeit, finde ich zum Beispiel, dass viele Leute sehr schnell in ihre Neigung wechseln, nicht mehr kontinuierlich bei Dingen dabei sind, ne? Vielleicht auch gar keinen eigenen richtigen Fokus haben. Ich teile solche Menschen gar nicht in Gut und Böse ein, sondern immer ein bisschen selbstehrlich zu sich oder auch nicht. Das hat unser Trainer uns mal ganz gut beigebracht. Ne? Man muss erst mal erkennen, wer ist man selbst, wo will man hin und was ist man eigentlich bereit, auch dafür zu opfern und an Ressourcen für sich selbst bereitzustellen, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Also wenn ich Bundeskanzlerin werden möchte, muss ich mich fragen, habe ich überhaupt die Kernkompetenzen oder habe ich sie nicht? Ne? Sollte man jedenfalls so machen, ne? Ist ja gerade jetzt ein bisschen alles so fraglich, aber gut, blödes Thema, ganz böse angesprochen. Aber ich sag mal, wenn ich ja zum Beispiel Diplomat werden möchte und beherrsche Englisch nicht gut genug, dann bin ich da einfach falsch. Aber ich hatte die Möglichkeit, das zu lernen, aber da muss ich eben doch sagen, will ich überhaupt diese Energie dafür aufbringen? Und das haben wir im Sport, glaube ich, sehr gut gelernt. Ne? Was ist das Ziel? Was müssen wir dafür tun? Der Trainer war der Chef. Und wir waren diejenigen, die sich nach dem Trainingsplan richten mussten. Und wir hatten jederzeit die Möglichkeit aufzuhören, wollten wir aber dabei sein. Da mussten wir genau das machen, was dort angeordnet wurde. Ja. Und ich glaube, dieses auch mal sich einer Führung mal unterzuordnen und aber sich trotzdem dem Rahmen frei und wohl zu fühlen und zu sagen, ich entwickle mich so, wie es mir eigentlich vorgegeben wird. Das haben wir wirklich durch das Training sehr, sehr gut gelernt. Wir hatten super, super tolle Trainer und die waren freundlich, die waren nett, aber die waren sehr, sehr konsequent. Und ich glaube, das prägt Menschen sehr. Ne?
Wie lang war deine aktive Karriere?
Ich meine, ich habe angefangen, da war ich 9. Und aufgehört habe ich 2007, so ungefähr, ne, mit den Wettkämpfen, eigentlich mehr, weil dann auch die Veranstaltungen immer mehr wurden. Ich habe gemerkt, ich wurde auch schlechter von den Leistungen her. Ich habe immer mehr trainiert, aber man kann nur ein bestimmtes Pensum, glaube ich, richtig gut absolvieren, wenn man auf der einen Seite auf Akquise-Tour ist und Veranstaltungen macht, auf der anderen Seite trainiert wie eine Blöde und noch versucht, Wettkämpfe mit Ruhe zu gestalten und die Kinder hat, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Und das habe ich für mich sehr leidvoll gemerkt. Ich habe gedacht, jetzt höre ich mal ein halbes Jahr auf und trainiere schön weiter, aber fahre mal nicht mehr zu den Wettkämpfen, um mir das auch zu ersparen, dass ich dann einfach auch nicht mehr so immer die Leistung abrufen konnte, die ich von mir gewohnt war, weil man einfach, oder weil ich nicht mehr die Ruhe, diese Muße kurz in diesen Tagen oder Stunden davor hatte, ne? Und da habe ich mich unfassbar geschämt und dachte, Gott, was werden meine Trainingskumpels denken? Wahrscheinlich denken die, ich habe jetzt keinen Leistungsanspruch mehr an mich oder ich habe Angst oder irgendwie sowas, ne? Und ich muss sagen, ich habe mit den zunehmenden Monaten das total genossen, einfach mal mich richtig auf meine Arbeit konzentrieren zu können, richtig auf die Kinder. Ich habe einen ganz neuen Fokus gekriegt, der mir super gut tut. Jetzt habe ich mal wieder Lust auf Wettkämpfe. Und ich glaube, das würde ich auch gar nicht schlecht machen, weil ich ganz gut trainiert bin im Augenblick. Aber es war wirklich ein schmerzlicher Abschied für mich, der zunehmender Zeit sich immer besser angefühlt hat. Und jetzt liebe ich genau das, was ich tue.
Da muss ich jetzt direkt einhaken oder eine Info noch quasi auflösen. Ich habe dich ja anmoderiert und gesagt, du bist amtierende Weltmeisterin und hast da jetzt gesagt, du hast, naja, vor rund 15 Jahren aufgehört mit dem Schießen. Magst du es selber auflösen oder soll ich das mit meinem laienhaften Wissen auflösen, warum das quasi nach wie vor noch gilt? Stichwort Scheiben.
Genau, sag doch mal, was du eigentlich noch so hältst heute.
Ich halte immer noch so einen Tagesrekord. Also wir haben ja die Weltmeisterschaft in Kentucky in Louisville geschossen. Am fünften Tag ist dann Kassensturz, dann werden die Punkte zusammengezählt und dann, wer hat es geschafft und wer ist an den Plätzen da drunter. Aber es gibt halt auch so Tagesrekorde und das habe ich einmal geschafft und das war ganz gut. Und damit, den habe ich auch immer noch inne. Ne? Und da bin ich sehr glücklich darüber.
Das ist ein schönes also vielleicht wäre es korrekter gewesen, Weltrekordinhaberin wahrscheinlich besser noch. Ne? Oder ehrlicher. Jetzt will ich noch eine Sache vielleicht ergänzen, weil wir reden ja jetzt hier vom Bogenschießen, aber wir reden halt eben nicht von diesen, ich sage jetzt mal vielleicht, was der ein oder andere vom olympischen Fernsehen so kennt, wo dann 35.000 Anbauten an diesem Bogen dran sind, sondern wir reden ja von einem Prinzip, sage ich mal, dem nackten Bogen, oder? Also bei dir. Mhm. Nennt sich dann also, Langbogen, glaube ich, oder so?
Genau, es gibt ja... Das sind halt einfach die Holzbögen, die man von früher kennt, die mit dem Zieheisen noch gezogen wurden. Das ist echt spannend, so ein Ding zu bauen. Also wer das kann, ganz hohe Kunst, die werden da mit der Aufgang, kommen rechts und links zwei Gewichte dran. Dann sieht man ja, ob die sich ungleichmäßig bewegen, wird ja weiter mit dem Zieheisen abgearbeitet. Einmal ein bisschen zu viel und das ganze Werk war umsonst. Ne? Also es ist wirklich eine hohe Kunst. Ich habe schon so die nächsthöhere Steigerung. Das ist ein Langbogen, der wirklich schon sehr schöne Eigenschaften hat, ne? Auch super, super schön schießen kann, auch weite Entfernung. Man muss auch Kraft aufbringen, weil es ist halt so ein Bogen, wo man jetzt sagt, man hat so ein softes Gefühl. Du hast es ja selber mal miterlebt, Christian, ne? Es war...
Andreas war bei dir da, die Story
dazu. Ja, genau, also wir waren ja gemeinsam schießen bei dir im Event, aber ich bin mit Christian ja auch schon mit einem Jäger sozusagen gemeinsam durch einen Parkour unterwegs gewesen. So
gibt's ja Guerilla-Bogen schießen.
Und dann hast du ja, ne, darfst einen Bogen nur haben, so weite, finale Entfernung, ne? Und das ist wirklich eine schöne Sache. Das Tolle ist, man baut sich alles selber, auch die Pfeile. Das finde ich total schön. Man kauft sich's nicht, man beschäftigt sich mit dem Equipment, ne? Also da gibt's so schöne Storys dazu. Der Kampfrichter kommt immer und steckt die Pfeile durch eine Schablone durch, passen die nicht durch, darf man im Wettkampf nicht mitmachen. Weil viele ja eben dicke Pfeile gerne nehmen, ich zum Beispiel auch nicht, um den nächsten Ring noch anreißen zu können, sondern schwere Pfeile haben immer noch dieses Gefühl, man kann bei nahen Entfernungen wirklich sehr, sehr schön auf der Scheibe anlegen. Ich habe da mir so viele Konstrukte gebaut. Soll ich dir mal ein bisschen erzählen?
Also ich würde ganz kurz, bevor du erzählst, noch eine Sache sagen. Also man hat... Wie gesagt, Andreas hat es gesagt, wir sind ja Bogenschieß-Hobbyisten und waren in einem Parcours und man kann also durchaus wahrnehmen, dass der Andreas bei dir in der Schule war, weil das war schon ernst zu nehmen, ja, was da passiert ist. Also ich
war ja ein ernsthafter Konkurrent für dich, ja, sehr cool.
Ich war da, wie gesagt, ja, ich kam da wie die Jungfrau zum Kinde, aber der Andreas, das war schon irgendwie Sharpshooter, also da war sogar der Jäger beeindruckt, der mit uns da war, ja, also da kann man sehen, was er bei dir gelernt hat. Bei einem Event und was das bedeutet, da werden wir ja gleich noch drauf eingehen, Events, aber bitte, ich bin jetzt ins Wort gefallen, bitte erzähl gerne noch ein bisschen mehr.
Nee, gar nicht. Also ich erzähle mal zu diesen Bogenklassen, dann gibt es ja die nächste Steigerung, diese Recurve-Bögen, die man ja von unserer Lisa Unruh kennt, die ja das Bogenschießen auch wieder mal so in die Medien gebracht hat. Ne? Das sind diese olympischen Recurve-Bögen, wo man da vorne Stabilisatoren dran hat und Dämpfer, alles Mögliche, damit der Bogen gut austariert ist und viel Eigenschwere hat, damit der Schuss ruhig ist. Das haben wir beim langen Bogenschießen nicht. Man hat im Prinzip so ein Holzbogen in der Hand, der natürlich schon auch sehr schön mit Reflex-Deflex-Laminat beschichtet ist. Der sieht super, super schön aus, aber im Endeffekt ist ja nichts weiter dran. Man muss ihn also unglaublich ruhig halten, ein bisschen den Schuss verrissen und der Pfeil ist irgendwo. Das ist so die hohe Kunst, sage ich mal, beim langen Bogenschießen. Beim Recurve-Bogenschießen musst du ja diesen schweren Bogen erstmal halten können, aber der Schuss ist wie bei einer schweren Pistole eben deutlich ruhiger. Ne? Von daher kann man nicht sagen, es gibt schweres und leichtes Bogenschießen mit dem einen oder mit dem anderen Bogen, sondern jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen. Man muss bloß damit gut umgehen lernen. Ne? Aber eben das Schöne beim Langbogenschießen ist wirklich, man kann mit dem Equipment unfassbar viel rumexperimentieren. Ich kann euch mal eine süße Story erzählen. Als ich anfing, da wirklich besser zu werden, hat mein Trainer mir immer seine Pfeile verkauft. Und die hatten immer einen grünen Ring hinten dran. Die waren so angemalt. Und ich habe mit denen wirklich auch ganz gut geschossen. Irgendwann brachte er mir bei, wie man Pfeile baut. Und er sagte, Nett, du nimmst einfach Rohlinge, vorne kommt eine Spitze dran, hinten Nock, und du schießt einfach so lang. Drei Gruppen hast. Eine fliegt in die Mitte, eine nach links, eine nach rechts. Die in der Mitte, die machst du dir schön fertig mit Federn, das sind deine Wettkampfpfeile. Die links und rechts, die kriegen ihren grünen Ring und die verkaufst du anderen. Und mit denen habe ich jahrelang geschossen. Das war sehr süß. Aber das ist auch so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich habe mich total an diesen Dingern jahrelang erfreut. Und ich glaube, ich habe sie nicht weiter verkauft. Ich habe sie dann weiter verschenkt.
Ja. Was man aber ja auch hier raushört, und da sind wir wieder bei den Parallelen, ich meine, es geht halt ums Detail am Ende. Du hast es vorhin auch angesprochen, was mir auch wichtig war, dass du sagst, die Leute sind heute viel wechselhafter. Ja, ich meine, klar, als kleine Kinder muss man sich erstmal ausprobieren, aber wenn man dann größer wird, heute wollen sie das werden, morgen werden sie das werden und übermorgen sind sie ja wieder was anderes. Das erlebt man ja auch bei den Selbstständigen auf LinkedIn und Co., die dann nach anderthalb Jahren alle wieder wechseln. Da gibt es so einen schönen Spruch, ich würde Ihnen Goethe zuordnen, ich weiß es aber nicht ganz sicher. Alle wollen etwas sein, aber keiner ist mehr bereit, etwas zu werden. So, und da sind wir ja genau bei dem Thema, was ein Leistungssportler, also wenn ich bis in die Weltspitze vordringen will, sorry, dann reicht halt so ein bisschen, reicht halt nicht. Und dann reicht auch nicht mal drei Monate Vollgas, sondern da muss ich halt über Jahre quasi mich kontinuierlich verbessern. Aber, und das ist das zweite Thema, was du ja auch gerade angesprochen hast, ich muss mich dann auch mit den Details in meiner Disziplin auseinandersetzen. Und am Anfang ist es erstmal, ne, ich habe Bogen und ich schieße mit Pfeil mit grünen Ringen, blöd gesagt, weil sie mir irgendeiner gibt. Aber irgendwann, wenn ich dann wirklich noch besser werden will, dann fange ich halt an, irgendwann meine eigenen Pfeile zu bauen, mich damit zu beschäftigen, leicht, schwer, dick, dünn, ja, natürlich alles im Rahmen. Aber ich brauche halt diese Akribie und am Anfang fange ich vielleicht mit 80% an und dann arbeite ich mich auf 81 und auf 81,7 und so weiter und so fort. So ist es doch mit deinem Unternehmen, würde ich mal als These aufstellen, wahrscheinlich auch gewesen, oder?
Also ich würde mal sagen, alles, was so mit sehr guten sportlichen, aber auch vielleicht mit sehr guten musikalischen Leistungen verbunden ist, denke ich mal, dann trifft ja auch wieder der Satz, dieses kleine bisschen mehr üben, ne, bringt dann Menschen wirklich auch nach vorne. Ne? Man sagt ja, jeder kann irgendwie Klavier lernen, aber derjenige, der das Talent hat, aber vielleicht eine halbe Stunde mehr übt am Tag, ne, der wird dann auch die Koryphäe. Und ich glaube, da ist was dran. Und es ist auch richtig, dass kleine Kinder sich ja viel ausprobieren sollen. Das finde ich auch sehr gut. Aber ich glaube, wenn wirklich die Leidenschaft für irgendwas schon so in einem Herzen drinsteckt, dann ist das ja nicht mehr so, dass man sagt, ach, ich mache heute Schwimmen und morgen das, sondern man ist relativ schnell irgendwo dabei, bei dem, was man eben dann vielleicht auch viele Jahre mit ganz viel Leidenschaft macht. Und da braucht man natürlich auch wieder durch die Eltern vielleicht die richtigen Rahmenbedingungen oder durch einen guten Trainer. Und das ist dann manchmal einfach wieder so eine Glückssache. Ne? Ich hatte wirklich dieses Glück. Ich hatte so eine Patentante oder habe sie immer noch zum Glück. Die hat mir immer jedes Jahr, ich habe Weihnachten, Geburtstag, so ein Bündel Pfeile vor die Tür gestellt. Im Osten gab es ja sowas eigentlich gar nicht großartig. Hätte ich das nicht gehabt, weiß ich gar nicht, ob ich so dabei geblieben wäre. Denn damals war ich noch nicht im Sportverein. Ich habe wirklich jeden Tag nach der Schule 2, 3, 4 Stunden geschossen im Garten meiner Großmutter, bei der ich auch groß geworden bin. Und hätte ich alle diese Möglichkeit nicht gehabt, also diese lieben Menschen, die mir diese Wege so geebnet haben, hätte ich ja auch vielleicht niemals den Genuss erlebt, überhaupt einen Bogen zu besitzen. Und so hatte ich den, ich hatte meine Pfeile, ich hatte da meine Strecke im Garten, habe mich jeden Tag schon gefreut, oh, Schularbeiten fertig, rausschießen. Das habe ich jeden Tag gemacht, ohne irgendein Ziel damit verkörpert zu haben, dass ich hier irgendwie sportlich toll werden wollte. Es war einfach nur schön.
Das war eine Herzensangelegenheit, oder?
Das war eine Herzensangelegenheit. Und hätte ich die nicht gehabt, denn sag mal, es gab ja natürlich auch das Alter, dann kamen die anderen Jungs kennengelernt, zur Disco gegangen und ich habe irgendwie weiter meinen Sport gemacht. Das habe ich ja nicht gemacht, weil mich irgendjemand dazu gezwungen hat oder weil ich Disco doof fand, sondern weil es einfach schöner war als das andere. Und dadurch habe ich das kontinuierlich weitergemacht. Aber eben, ich glaube, vieles muss so ein bisschen aus dem Herzen herauskommen. Im Unternehmertum ist es ja ähnlich. Ne? Wir haben ja auch alle so viele kleine Fallstricke. Es geht ja mit einer Steuerprüfung los oder mit irgendwelchem Behördenkram, der immer mehr wird, obwohl ihn keiner braucht. Ne? Mit Stammdaten, die man jetzt neu bei den Unternehmen da vereinbaren oder abgeben muss. Ne? Das sind ja alles so eine kleine Zeitdiebe. Würden wir aber nicht mit der gleichen Leidenschaft dabei sein, da würden wir sagen, vielleicht können wir woanders schneller Geld verdienen, macht zwar nicht so viel Spaß, aber und das würde uns, glaube ich, überhaupt nicht in den Kopf kommen. Wir machen das ja einfach gerne, was wir tun. Und dann nimmt man eben auch viele Dinge in Kauf und sagt, ist so, ne? Wir machen weiter und zwar mit Spaß, ne?
Also ein Punkt noch in Richtung Commitment. Du hast eben was gesagt, was mich überhaupt nicht mehr loslässt, ja. Also, dass du gesagt hast, selbst als Weltrekordhalterin dieses Commitment und das schlechte Gewissen gegenüber der Trainingsgruppe. Nicht so viel zu tun, ja. Und also das finde ich ganz fantastisch. Und das drückt, finde ich, halt auch diese Leidenschaft aus, ja, die du lebst, eben einfach dabei zu bleiben, zu pushen. Selbst als Weltrekordhalterin zu sagen, okay, ich muss mehr, weil ich muss mich rechtfertigen vor meinen Trainingspartnern, Trainingskollegen, vor meiner Mannschaft. Also finde ich ganz großartig.
Das hat was mit Eigenverantwortung zu tun, ne? Ich habe auch letztens so ein Gespräch gehabt mit jemandem, der so sagte, dass so, es gibt ja manchmal auch diese neidbehafteten Menschen, da geht es gar nicht darum, dass ich irgendwas habe, worauf jemand neidisch sein müsste, sondern einfach so, wie kann ich das ausdrücken, es gibt nicht wenige Menschen, was mir sehr für die Menschen sehr leid tut, die wollen ganz viel haben, was ihr vorhin gesagt habt, aber sind nicht bereit, dafür auch Energie aufzubringen und sind dann irgendwann neidisch auf Leute, die das in ihren Augen geschafft haben, die aber einen ganz anderen Fleiß an den Tag legen. Und ich glaube, das hat alles was mit mangelnder Eigenverantwortung bei den einen zu tun, die sagen, eigentlich hat uns der liebe Gott so viele schöne Fähigkeiten gegeben, wir müssen aber selber was draus machen. Ja. Und wenn wir das nicht tun, dann kann auch nicht also ich glaube, die Rahmenbedingungen müssen wir erstmal selber schaffen. Und diese Eigenverantwortung, die muss man in der Trainingsgruppe genauso, sag mal, an den Tag legen, wie am Schreibtisch, wenn man abends dann noch sitzt und sagt, man ist eigentlich müde, aber man hat eigentlich den ganzen Tag gearbeitet, aber der Schreibtischkram liegt ja noch da, ne? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die wir als Unternehmer ja, glaube ich, alle sehr gut innehaben und auf die wir auch ein bisschen stolz sein dürfen, ne?
Zumindest die erfolgreich werden, also die vielleicht auf der Strecke aufgeben, wie du sagst, hast du gesagt, ein bisschen Glück gehört dazu, aber Glück muss man sich auch erarbeiten und dann gehört aber ganz viel Eigenverantwortung dazu, aber ich glaube, die durchkommen, die haben auch diese Selbstdisziplin. Du hast das Stichwort auch angesprochen, man muss auch mal auf Dinge verzichten oder abwägen, ja, also Stichwort damals auch dann, als die Kids dazu kamen, ja, wie viele Wettkämpfe kann ich und will ich eigentlich noch machen, wie viel Zeit möchte ich mit den Kindern verbringen. Das ist natürlich auch eine Entscheidung, die jeder natürlich anders trifft. Ich kann deine Entscheidung natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, deine Kinder, deine vier zahlen es dir ja auch vielfach zurück, dass du dich dann damals dann gesagt hast, das war es zumindest für den Moment. Ja, du hast ja gerade angedeutet, vielleicht geht es nochmal wieder in die andere Richtung zurück. Die Kinder werden ja auch größer. Und so wie ich auch weiß, begleitest du sie ja selber heute ganz viel auf ihre sportlichen Veranstaltungen. Sodass man da natürlich ja auch merkt, dass das Glück, was du hattest, dass Leute dich gefördert haben, das gibst du ja auch weiter. Aber wie gesagt, im Unternehmen, das spielt das halt alles, wie gesagt, genau die gleiche Rolle. Du hast Trainingsgruppe angesprochen, da mag ich noch kurz was erzählen. Ich bin ja noch ein Freund von viel von Dokumentation und Biografien. Jetzt habe ich gerade angefangen, die Wagner-Stories, sozusagen die Wagner-Brüder auf ZDF, die Doku zu schauen, kann ich auch nur ans Herz legen.
Großartig.
Das sind so bodenständige Jungs auf der einen Seite, also Jungs in Anführungsstrichen, die sind irgendwie 2 Meter groß und erwachsen. Ja. aber da geht es halt auch darum, also ging es darum, dass der Franz mit 13, Franz Wagner quasi auch verletzt war und monatelang und quasi trotzdem jeden Tag in der Halle war, mit den Jungs, mit der Trainingsmannschaft, um A, bei der Mannschaft zu sein, B, dann hat er halt aus dem Sitzen geworfen oder hat im Sitzen gedribbelt und all so eine Geschichten, weil halt die Leidenschaft da war. Weil diese Begeisterung da war, aber halt auch das Commitment, in dem Fall der Trainingsgruppe gegenüber. Und das finde ich großartig, weil das zeigt dann aber auch diese Wertewelt. Und da haben wir wieder ein Thema, Was natürlich im Unternehmerdasein genauso eine Rolle spielt, meines Erachtens, wie im Leistungssport. Wir aber auch natürlich als Mama oder Papa, da ist das Thema Werte, glaube ich, auch ein großes Thema.
Ich glaube, wir haben ein ganz großes Fund, dass wir Mama und Papa sein dürfen, ne? Weil ich denke, im Unternehmertum ist wirklich Kontinuität, Fleiß, die Ziele immer mal wieder neu definieren und abchecken, ist man eigentlich noch auf dem richtigen Weg oder muss man das ein bisschen modifizieren. Das sind so ganz wichtige Dinge, die man entweder durch den Sport lernt oder durch die eigene persönliche Entwicklung. Aber die Kinder erden uns immer wieder, finde ich, auch mal über uns selber zu lachen, ne? Auch mal wieder zu sagen, ich bin jetzt gar nicht so, dass ich meine Work-Life-Balance so unfassbar liebe, weil ich glaube, im Augenblick geht es immer noch relativ gegen Richtung Work, ne? Aber in dem Moment, wo die Kinder noch kleiner waren, ne, fand ich es unwahrscheinlich schön, auch immer wieder genau diese zweite Komponente zu haben. Wofür arbeite ich eigentlich? Warum mache ich das alles? Das mache ich ja nicht, um hier irgendwie mal was zu beweisen oder zu zeigen, sondern vielleicht, um den Kindern auch ein schönes Leben zu bereiten, um den Kindern auch bestimmte Werte mitzugeben, die sie später selber vielleicht innehaben. Ne? Und kann man, glaube ich, nur erleben, wenn man eigene Kinder hat, und dieses Glück spürt, zu sagen, das ist mir so unglaublich wichtig und dafür tue ich alles. Für die Arbeit, aber eben auch für die andere Seite. Ne?
Absolut. Hier sprechen wir ja auch immer die ganze Zeit über dich als Unternehmerin. Magst du noch ein bisschen was erzählen, was du eigentlich heute als Unternehmerin machst und ob du solo-selbstständig bist oder nicht? Ja, also in welche Richtung, welche vielleicht auch Führungsverantwortung da quasi mit einhergeht.
Und auch der Übergang, ja, von Profisport ins Unternehmertum, weil du machst ja, gibt's ja da schon Verbindung.
Ja, ich hatte ja früher Leistungssport, Leichtathletik gemacht und bin dann irgendwann zum Bogenschießen im Prinzip wie Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe jeden Tag geschossen, war mal irgendwo so ein Sichtungstraining und mit einmal war ich dann wirklich dabei und es war sehr, sehr schön. Aber im Prinzip war ja mein Leben der Sport. Wir hatten damals Sonderstudienpläne für bestimmte Ausbildungsberufe. Ne? Es war Tischler, Medizinstudium, Physiotherapie. Wir hatten eine Handballerin bei uns in der Seminargruppe, ich bin dann Physiotherapeutin geworden, die hat 11 Jahre lang studiert, weil sie natürlich immer die Trainingspläne an das Studiengeschehen so angepasst haben. Ne? Das war wirklich unglaublich schön. Aber ich habe das ganz gut gekriegt, den Abschluss, habe immer ein paar Stunden am Tag in der Physiotherapie gearbeitet, daneben meinen Sport gemacht. Das war so ein paar Jahre mein Leben, bis dann die Kinder geboren wurden. Und ich glaube, die Physiotherapie war nie mein wirklicher Beruf. Ich habe die Ausbildung total gern gemacht, ich habe das geliebt, aber ich glaube, mir ist das alles im Krankenhaus immer so nahe gegangen. Ich habe das sehr mit nach Hause geschleppt. Ne? Dieses, wie gut es mir auch geht, wie traurig manche andere Erlebnisse sind. Und ich glaube, ich war da nicht so richtig aufgehoben. Und ich habe dann später, als die Kinder größer wurden, gemerkt, wir haben ja immer Veranstaltungen im Sport gemacht, ne? Für Sponsorpartner, die wir hatten, als Dankeschön-Veranstaltungen, für irgendwelche Tag der offenen Tür. Aber es war immer Spaß. Ich dachte, aus Spaß kann man doch keinen Beruf machen. Beruf muss ja sein, Kraftanstrengung, wahrscheinlich auch scheußlich morgens erstmal in der S-Bahn sitzen, sich unwohl fühlen, irgendwo hinfahren, was man nicht gerne macht. Das so verkörpern ja viele Menschen Berufsleben, ne? Und ich bin damals so in den Tagungszentren, das ist ja jetzt schon fast 20 Jahre, ne, viel rumgefahren und habe mal gesagt, ich würde gerne mal vielleicht ein Team-Event machen, vielleicht auch mal nur für die Mannschaft selber. Und viele haben gesagt, Annette, du lässt es ja total ausnutzen, ja, du machst es ja gar nicht so richtig kommerziell. Ne? Es hat aber damals aus meiner Unbedarftheit her, wirklich, da habe ich Freundschaften geschlossen vor 20 Jahren, die habe ich jetzt noch. Das ist wirklich sehr schön, es hat eingeschlagen wie so eine Bombe. Ich habe dann mit kleinen Team-Events angefangen, hatte ganz wenig Equipment, auch das Equipment meiner Kinder noch mit dabei, habe mir da sukzessive unfassbar viel dazu gekauft. Mittlerweile mache ich ja auch noch andere Sachen von der Bayern-Olympiade bis zu irgendwelchen Fotoboxen, ne? Also einfach, um das mal lustig und spannend zu halten. Aber es kam auch da immer wieder so kleine Glücksfälle dazu. Ich habe dann sehr engen Kontakt mit der DKB geschlossen. Die kannte ich schon sehr aus meinem Sportgeschehen heraus. Und die brauchten immer irgendwas Lustiges für ihre Biathlon-Weltcups in Ruhpolding. Oh. Und da habe ich
schöner Sport.
Ja, ich finde den total spannend. Ich liebe den, weil es bis zum Ende immer so spannend ist. Also ich gucke selber mit großer Leidenschaft. Außerdem ist dieses Miteinander der Menschen vor Ort so toll. Da gibt es eben nicht wie beim Fußball, wo die einen den anderen sagen wir mal, auf den Kopf hauen, sondern wo alle sich irgendwie füreinander freuen, die ganzen Nationen da miteinander jubeln. Ich fand es also vom Ambiente her auch immer ganz großartig. Und da habe ich mit dem Herrn Rötsch damals so eine Biathlon-Anlage gebaut, noch aus so massivem Holz, wir konnten die kaum tragen. Ne? Aber es waren so tolle Zeiten, eigentlich mit dem Fokus, dass die VIP-Gäste, die dort von der DKB eingeladen waren und beim Biathlon eben zuschauten, im VIP-Zelt selber mal das Ganze auf kurze Strecke mit Laser ausprobieren konnten. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir das Ding alleine nochmal für mich, für die Veranstaltung gebaut. Mittlerweile ist das immer feiner und schöner geworden. Ich habe jetzt ganz viele Biathlon-Anlagen. Und da stellen wir manchmal aus Spaß einfach eine hin, dass jemand mal noch so einen sportlichen Anreiz hat. Oder wir haben direkt ein Biathlon-Event irgendwie bei einer Abendveranstaltung, weil man das eben schön auf Pumps und in schicker Kleidung machen kann. Und so in dieser Richtung sind eben bei mir im Laufe der Jahre viele Sachen dazugekommen, damit ich es auch so ein bisschen spannend halte. Und wir machen jetzt so Team-Events und auch gerne private Veranstaltungen. Wir haben viele Sportveranstaltungen, die in Berlin etabliert sind, also 6-Tage-Rennen und E-Stuff und sowas. Ne? Aber alles ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Das Bogenschießen oder was ich noch sonst so habe, ist nur ein kleines Mittel, damit Menschen zusammenkommen, sich gut verstehen, vielleicht auch mal miteinander lachen, ein kleines Bierchen trinken und einfach gut zusammenarbeiten können. Denn ich glaube, wer mal miteinander gelacht hat und ein bisschen gematcht hat, der ist irgendwie auch so ein bisschen dicker und Freund. Ne?
Absolut. Und wer sich mal auf deiner Webseite umschaut,
pfeilflug.com. Ja? Also.
Ja. Wie gesagt, wenn man sich da auf der pfeilflug.com umschaut, da sieht man ja genau das, was du beschreibst. Natürlich sieht man auch diese ganzen Promi-Geschichten, aber man sieht genau das, und es ist leichter, egal ob Promi oder nicht Promi, dieser Spaß. Ja? Und wenn Menschen, wie du sagst, miteinander lachen, wenn sie miteinander Spaß haben, dann ist das halt nicht nur für den Team fördernd, sondern dann kann das ja auch aus Netzwerksicht total spannend sein. Oder eben, man sagt, man muss ja auch die Sponsoren mal bespaßen. Es gibt ja verschiedenste Gründe für ein Event. Und wie gesagt, ich habe das ja auch selber schon erleben dürfen bei dir. Egal, ob du dabei bist, ob da Mitarbeiter dabei sind, da ist A, deine Herzlichkeit, die man ja hier heute auch sehr, sehr deutlich spürt, schwingt da durch. Und diese Lockerheit, diese Leichtigkeit, und das steckt halt einfach auch an. Und dann haben die Leute eine schöne Zeit. Und wenn sie eine schöne Zeit haben, dann erinnern sie sich auch gerne, sprechen drüber, empfehlen weiter. Und vor allem, es verbindet die Menschen ja auf einer Seite miteinander. Eben miteinander lachen ist was anderes als, hast du gerade schon gesagt, beim Fußball, wo sich die Leute die aufeinander die Köpfe einhauen im Zweifelsfall. Das ist nicht so verbinden, wie miteinander Spaß haben und vielleicht auch mal neben die Scheibe zu schießen, ja, beispielsweise.
Es gibt, finde ich, auch noch so Merkmale unserer Zeit. Jemals empfinde ich das so, würde mich mal interessieren, ob ihr das auch so seht. Ne? Es gibt ganz komische Hierarchien heutzutage. Auf der einen Seite wollen sich alle duzen und die sind easygoing, alles ist toll. Auf der anderen Seite werden Leute plötzlich in Führungspositionen gehoben, wo sie vielleicht gerade noch Teil des Teams waren, wissen damit gar nicht richtig umzugehen, weil sie jetzt andere anleiten müssen. Vorher waren sie mit dabei, genau auf dieser anderen Ebene. Und ich finde, diese Strukturen, die verunsichern viele Menschen auch. Ne? Also viele wissen gar nicht mehr, wie rede ich jetzt mit dem anderen. Ich wollte ihn eigentlich sitzen, jetzt muss ich ihn duzen, aber eigentlich habe ich den Respekt. Und es ist alles, also finde ich manchmal ein ziemliches Durcheinander. Und auch viele Gäste haben auch einfach Angst, sich zu blamieren, weil sie denken, sie möchten jetzt irgendeinen bestimmten Status aufrechterhalten, damit der andere genau den und den Eindruck von ihnen hat. Und in dem Moment, wo man was Lustiges miteinander macht, ist erstmal die ganz große Angst da, hoch, das könnte nicht klappen. Und wenn wir dann ordentlich helfen, es hat geklappt, dann wären viele so total glücklich, total entspannt und plötzlich sind diese ganzen Ängste nicht mehr so da. Und ich glaube, das ist für so ein Team schön. Ne?
Christian?
Ich du hast mir jetzt wieder Stichwort, ich habe wieder Kopfkino gerade, weil ich daran denke, nein, diese Hierarchien, das war einer der Gründe, weshalb ich mich aus dieser Konzernwelt verabschiedet habe vor einigen Jahren. Das hat aber jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, was wir gerade besprechen. Also ich sehe das genauso. Ich finde es halt ganz großartig und das kommt auf der Webseite eben ganz super rüber und auch in dem Gespräch, was wir jetzt führen, dass der Teamgedanke eben bei dir so toll Teil des Ganzen ist. Ja, dieser olympische Teamgedanke, den du ja auch in deinen Beruf jetzt überführt hast, in dein Unternehmen überführt hast und den du jetzt weitergibst. Angefangen bei dem Commitment, wo ich ja vorhin schon drüber gesprochen habe, ne? Trainingsgruppe, jetzt in deinen Events eben einfach diesen Gedanken umzusetzen. Und das finde ich ganz toll. Und ich wünschte, ich wäre ein bisschen näher an Berlin und könnte mal zu dir kommen. Ja?
Wir müssen das unbedingt nachholen. Aber ich möchte mal andersrum kurz sagen, ich habe ja sofort jetzt euren Kanal abonniert. Ich finde den unglaublich schön. Ich habe mir ganz viele Videos angeguckt. Ich muss sagen, wo ich war schwer begeistert. Ja, ihr habt so ein unglaublich schönes Know-how. Ihr habt so eine tolle Struktur da drin. Also für mich ist es ein ganz, ganz großer Mehrwert. Ja, also ich habe hier Doppelerfolg ganz viel weitergeleitet.
Vielen Dank. Aber auch hier, also auch hier gilt ja, und ich, vielleicht siehst du es auch und vielleicht auch unsere Hörer, auch da, ich glaube, wenn wir heute zurückgucken auf unsere erste Episode, waren wir bestimmt noch nicht an dem Punkt, wo wir vielleicht heute sind. Aber ohne die erste Episode hätte es halt auch keine zweite gegeben, ja? Kleiner Mathematiker-Klugscheißer. Und dann sind wir wieder bei den Themen. Also erstmal danke, ja, dass du das so siehst.
Das ist wirklich großartig.
Und das mit dem Bogenschießen, Christian, das ist immer eine Frage des Budgets. Also du kannst nach Berlin fahren oder du kannst Annette nach Bayern quasi holen. Ja, das ist
ein Thema. Ich habe ja leider Gottes die Möglichkeit verpasst, das Event der Andreas Hoffmann Akademie zu besuchen. Es wäre der beste Weg eigentlich gewesen, tatsächlich.
Ja, aber da muss ich ja ganz klar sagen, das
Thema. Hätte ich auch eine Chance gehabt bei unserem Guerilla-Bogen-Parcours, ja?
Ja, dann hättest du was gelernt.
Bayern ist ja wirklich die Hochburg. Ne? Also wir holen das nach, versprochen.
Aber wir machen das mit einem Biathlon-Event, glaube ich.
Also ja,
da hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf.
Ja.
Wir machen so ein Biathlon-Event, obwohl wir das jetzt machen, ob wir das jetzt in einem Biathlon-Stadion machen oder ob wir das in Bayern machen oder in Berlin, das können wir ja dann nochmal in Ruhe sprechen. Aber es ist genau das Thema, warum ich ja diese Events mache, ist ja, was du besprochen hast, Annette, bei uns geht es immer los mit so einer sportlichen Komponente. Mal ist es was, ich sage jetzt mal, körperlich anstrengendes, wie zum Beispiel auch Bogenschießen. Mal ist es was körperlich anstrengendes, wie Go-Kart fahren. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen die ruhige Kugel schieben à la Bowling. Weil dann erstmal Menschen, die sich vielleicht noch gar nicht kennen, eben erstmal mit diesem spielerischen Aspekt zusammenkommen. Spielspaß, Spannung, ja, so wie so ein Überraschungsei. Und dann ist so diese Anspannung, dieses Netzwerken, mein Unternehmen, mein Umsatz, meine Mitarbeiterzahlen, keine Ahnung, meine Erfolge. Das fällt nämlich dann erstmal alles hinten runter.
Richtig.
So war es ja auch, als wir das Event hatten, sondern wir haben erstmal Spaß. Wir schießen im besten Fall auf die Scheibe. Manche treffen, manche nicht. Oder man hat andere Dinge dabei und dann ist man sich als in diesen ersten 1-2 Stunden erstmal als Mensch begegnet. Und das finde ich ja so wesentlich, auch im Unternehmersein, auch im Verkauf, dass wir erstmal uns als Menschen begegnen und nicht immer über diese Medaillen in Anführungsstrichen, ja, sondern und das ist das Schöne und deswegen macht das immer wieder Spaß. Weil dann beginnt auch Netzwerk mit einer anderen Tiefe als in diesen oberflächlichen Netzwerkveranstaltungen, die man sonst so kennt, Visitenkarten tauschen etc. pp. Ja.
Und wenn man dann doch ein bisschen mehr in die Tiefe eintaucht und die Leute, sag mal, jetzt nicht nur die Bierchen trinken, Spaß haben, sondern wirklich mal sich noch weiter damit beschäftigen möchten, es ist ja eigentlich so einfach. Ne? Will man am Anfang, sagt man am Anfang, ich will heute beim Turnier gewinnen, das ist wie beim Schachspielen, ne? Kann man eigentlich schlecht voraussagen. Erstmal ist vieles auch so ein bisschen Tagesform, aber das Wichtigste ist, man muss immer von Schachzug zu Schachzug denken, von Pfeil zu Pfeil. Ne? Wenn ich den einen Pfeil unkonzentriert schieße, brauche ich nicht sagen, ich muss am Ende des Tages gewinnen. Sondern es geht immer um den Moment, den man wirklich gut abliefern muss. Und genauso ist es im Unternehmertum. Ne? Wir haben auch unsere Ziele und sagen, den Abschluss wollen wir haben. Aber auf dem Weg dahin müssen wir erstmal die kleinen Schritte und wenn es am Computer irgendein tolles Angebot ist, machen. Von daher gibt es viele, viele schöne Parallelen, die Gäste immer wieder erkennen. Also ich kann mal so eine kleine Story erzählen. Beim Schießen lernt man eigentlich, fühlt man sich gerade irgendwie unwohl mit dem Schuss, Bogen nochmal absetzen, dreimal durchatmen, das Gleiche nochmal. Oder hat man mal einen Pfeil schlecht geschossen, wirklich erstmal ganz kurz mit für sich innehalten und sagen, neue Runde, neues Glück, abhaken, auch mal einen Strich unter was zu machen, was ja Frauen wahrscheinlich schwerer fällt als Männern. Ne? Kann man aber lernen. Und mein Sohn, mein Richard, war immer so, der war immer als kleiner Junge so ein bisschen zornig über sich selbst, wenn er schlecht geschossen ist. Und Mann, ey, schon irgendwie nicht mehr. Und irgendwann hat er gelernt, mit Anleitung des Trainers, den habe ich im Wettkampf gesehen, ich war völlig geplättet, den Bogen abzusetzen, hat dreimal durchgeatmet, hat den Bogen wieder genommen, hat geschossen, dachte ich, boah, cool. Ne? Aber genau das, ne, kann man eben den Veranstaltungen ganz gut vermitteln, dass es eben darum geht, mal einen Strich unter was zu machen, ne? Sich wirklich nur auf den Moment zu konzentrieren, auch eine Entscheidung zu treffen. Denn ein geschossener Pfeil, der ist nun mal geschossen, da kann man nicht sagen, oh, komm mal zurück, ich habe mir das ein bisschen anders überlegt. Ne? Das fällt Frauen übrigens wirklich schwerer als Männern. Männer schießen meistens zack, bumm, weg und freuen sich. Bei Frauen ist es so, oh, ich überlege mir das nochmal und mal sehen und lieber nochmal zielen. Ne? Und das kann man wirklich, also je nachdem, wie so die Neigungen des Menschen sind, sehr, sehr gut trainieren und auf alle anderen Sachen auch verlagern. Ne? Das finde ich sehr interessant.
Also ich bin, wenn du so das beschreibst, dann bin ich wahrscheinlich doch mehr Frau als Mann. Ja? Also ich glaube, ich bin auch so sehr Kopfmensch. Ja?
Werde
also,
ich in 14 Tagen beim Go-Kart aufgreifen, mein Lieber.
Ja, na gut, da vielleicht ein bisschen weniger, aber wenn so Bogenschießen und so, wenn dann dieser Wettkampfcharakter dazukommt im Sinne von, es geht um was, dann bin ich das total, also da, musst du, wie du sagst, du musst lernen, das auszublenden und musst im Prinzip deiner Routine nachkommen, dieses 2 Millionen Mal das im Training geübt zu haben. Das ist dann das Entscheidende, wenn du zu viel nachdenkst, das ist meine persönliche Erfahrung und leider ja leidgeprüfte Erfahrung, dann geht es halt schief.
Es ist so ungerecht, ne? Bei so einer Schnellkraftsportart oder beim Joggen, da kannst du mal richtig sagen, bist irgendwie mal sauer oder aufgeregt, so gibt es richtig Power und joggst los. Beim Bogenschießen muss man diese furchtbare, schreckliche Ruhe einhalten, die also manchmal in bestimmten Situationen einfach schwer ist. Und da merkt man immer wieder, dass wir Menschen sind keine Maschinen, wir haben auch eine Tagesform. Und ich glaube,
ich habe gestern wieder eine Episode gesehen, wie gesagt, von den Wagner-Brüdern. Das war genau, das war auch so eine Kernaussage von den beiden. Zu sagen, ich glaube, der Moritz Wagner war es in dem Fall, der hat gesagt, Tiere werden die besseren Sportler im Sinne, weil die genau dieses Thema nicht haben. Sie denken dann nicht, was ist der nächste Wurf, ja, was da. Genau das Thema. Und wenn ich dann noch eine Geschichte zu erzählen darf, das ist so wesentlich, sich dann in dem Moment auch das abzurufen. Ist egal, ob du, ich sage jetzt mal, als Führungskraft eine Präsentation hältst, wo du vielleicht die neue Strategie vorstellst, wo du die Leute erreichen musst, ja, dann musst du ja auch performen. Ob das ein Verkaufsgespräch ist, wie gesagt, ob das eine Veranstaltung ist oder ob es halt einfach vielleicht auch die Produktion von dem Bogen ist, wo du ja auch gesagt hast, wenn ich da eine Sache falsch mache, ist das ganze Ding weg. In der Dokumentation über Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, also unsere Beachvolleyball-Olympiasieger, ja, 2016 in Rio, da haben die es genau das Gleiche. Da war ein Fokusthema, was die gemacht haben. Die haben sich darauf vorbereitet, das Umfeld auszublenden. Also sie hatten da auch Sportpsychologen und so dabei um sich herum. Du musst dir ja vorstellen, du spielst das Finale natürlich erwartungsgemäß, also wenn du überhaupt hinkommst, ja, aber dann spielst du natürlich im Beachvolleyball Frauen das olympische Finale gegen Brasilianerinnen in Brasilien am Strand mit 15.000 Leuten, was für Beachvolleyball außergewöhnlich viel ist. Und dieser Sinn natürlich, das ganze Stadion ist gegen dich. Und wenn du es da nicht schaffst, das Stadion auszublenden, dann hast du halt keine Chance. Das war so, ja, das, was mich da am meisten auch beeindruckt hat. Und dann haben die sie gelernt und trainiert, muss man überlegen, das hat ja nichts mit Beachvolleyball zu tun. Im Prinzip, da, wenn sie diese Sinne des Hörens ausblenden wollen, dass sie sich fokussieren auf Geschmack auf der Zunge. Ja, also als Beispiel. Dass sie in dem Moment, wo sie einen Aufschlag machen, eben nicht die Umwelt wahrnehmen, weil sie sagen, ich kann nur einen Sinn aktiv wahrnehmen, also sorge ich dafür, dass ich jetzt den Geschmack auf meiner Zunge, blöd gesagt, wahrnehme, damit ich im Prinzip nicht die 15.000 Leute, die gerade gegen mich sind, quasi wahrnehme. Und das finde ich faszinierend, weil das erfordert natürlich A, Cleverness, dass man das überhaupt wahrnimmt und auch ganz viel Disziplin und so, dass man sich halt eben mit diesen Nuancen beschäftigt, um dann halt, so wie es bei dir ja auch war, in die Weltspitze vorzudringen.
Weißt du, und das macht eben den kleinen Unterschied, egal ob im Unternehmertum oder im Sport, sich mit der Sache zu beschäftigen. Ne? Ich liebe auch diese Rituale im Sport. Ich finde es immer faszinierend, Hochsprung und Weitsprung zu sehen. Ne? Schon alleine dieser erste Schritt beim Anlauf eines Hochspringers oder eines Weitspringers, der meistens in die andere Richtung geht und dann spannen sich die ganzen Bauchmuskeln, dann geht's los. Oder irgendjemand, der nochmal, weiß ich was, die Hände küsst oder irgendein Bild. Das sind ja immer Rituale, die so trainiert sind, weil sie genau das abrufen lassen. Ich bleibe jetzt nur bei mir.
Ne?
Golf. Genau. Ganz genau. Das Thema. Ja. Ja. Leitgeprüfter Herr Glüters.
Ja, genau, richtig. Ja, das ist ein bisschen besser als beim Bogenschießen, aber okay.
Aber ich hatte das einmal, das war eine deutsche Meisterschaft, da, wenn man unter drei Schützen sind, muss man immer in der nächsthöheren Klasse starten. Das ist ganz klassisch geregelt, die nächsthöhere Klasse für eine Frau ist der Mann. Ne? Ja. Moniert auch keiner, ist für alle okay. Ne? Und unser Trainer stand auf Platz 1 und Bodo Sambale und ich auf Platz 2. Also einer von uns beiden konnte es nur werden. Und wir standen zum Ende des Wettkampfs, waren genau punktgleich. Und da mussten wir vor allen in Minden vor 200 Schützen jeder drei Pfeile schießen. Ich bin vorher nur auf die Toilette gegangen und habe gesagt, lieber Gott, es wäre irgendwie so schön, wenn das jetzt klappen würde. Ich bin rausgegangen und habe 3 Zehen geschossen. Diese Sicherheit habe ich gefühlt für mich nie wieder erlebt. Für mich war völlig klar, ich werde das gewinnen. Aber ich hatte genauso auch Wettkämpfe, wo ich dachte, streng dich da mal an. Alles ist super. Der Bogen ist toll, du hast trainiert, du hast ausgeschlafen, du hast ordentlich gegessen, das ist alles toll. Warum klappt das heute nicht? Dann habe ich dann manchmal abends die Kinder ins Bett gebracht, bin noch nach Lindenberg in die Turnhalle gefahren, habe geguckt, ob es noch geht. Mit Kaugummi plötzlich in der Tasche, kein Mensch mehr da und plötzlich lief alles wieder. Das macht dann auch manchmal wahnsinnig. Ne? Und da ist es dann wirklich, wie ihr sagt, diese Regelmäßigkeit reinzubringen und Dinge zu lernen, um diese Wahrscheinlichkeit, dass es mal nicht funktionieren könnte, oder die Möglichkeit, ne, ein bisschen mehr in Richtung Unmöglichkeit zu rücken, ne?
Und da ist ein schönes Thema noch und ich glaube, dann haben wir es auch heute mal mit den Parallelen für heute. Also wir könnten, glaube ich, zu dritt noch ewig weitersprechen. Aber es ist halt wesentlich, sowohl für einen Unternehmer als auch für Mama, Papa da sein, aber halt auch eben als Leistungssportler seine Gedanken Herr zu werden sozusagen und auch in die richtige Bahnen zu lenken. Und ich glaube, dass gerade im Leistungssport oder auch im Unternehmer sein oder als Mama und Papa es einfach normal ist, dass man Zweifel hat.
Ja.
Oder ich finde es, glaube ich, eher gut, wenn man sie hat. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sie nicht haben, aber man muss halt aufpassen, dass die einen nicht in die falsche Richtung ziehen, sondern dass man sich die Frage halt dann auch wieder stellt, warum habe ich diese Zweifel, was kann ich dagegen tun, eben wie kann ich den schlechten Tag quasi so gut es geht minimieren, ja, indem ich Dinge, Routinen, Rituale mir aneigne, damit es halt das Leistungslevel A möglichst hoch ist und vor allem möglichst konstant ist. Und das, glaube ich, spielt neben den Fähigkeiten, wie gesagt, den Pfeil richtig aufzulegen, die Ruhe zu bewahren etc. pp. spielt halt ganz, ganz, ganz viel sich im Kopf ab. Und also aus meiner Reise als Selbstständiger kann ich nur sagen, da gibt es auch Höhen und Tiefen. Ja? Also mental, wo du halt dann aufpassen musst, dass du da aufpasst, dass du in die richtige Richtung unterwegs bist.
Unser Trainer hat immer einen Spruch gesagt, das war eigentlich immer so unser Leitspruch, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Den finde ich, egal auf welche Lebenssituation angewandt, sehr, sehr schön. Ne? Also wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf lenke, dass ich nur meine Nachbarn alle ausschalten will, meine Trainingskumpels, und die alle mit Bockwurst füttere oder ihnen noch ein Bein stelle, komme ich wahrscheinlich als Erster durchs Ziel. Aber es wird ist eine sehr mühselige und auch eine sehr peinliche Angelegenheit. Ne? Wenn ich auch meine Energie darauf lenke, was habe ich eigentlich an Möglichkeiten, an Ressourcen, wo will ich eigentlich hin, bleibt man immer bei sich. Es gibt ja auch viele, viele schöne andere Agenturen, die auch tolle Sachen machen. Ich bin ja nicht der Einzige auf der Welt, der sowas anbietet, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Und deshalb verstehe ich auch mal gar nicht, es gibt, warum ein Neidgedanke auch unter Mitbewerbern herrscht. Denn ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist wirklich bei sich selbst bleiben, versuchen, seine Sache ordentlich zu machen. Der liebe Gott hat es schon so geregelt, dass es viele Veranstaltungen auf der Welt gibt, ne? Viele Leute, die Coachings brauchen. Und ich glaube, wir ziehen auch immer unsere Kunden an oder unsere Gäste an, die das gut finden, was wir tun. Ne? Das wird andere Leute geben, die das vielleicht in bestimmten Branchen besser, weil sie machen, weil sie es anders machen. Aber die haben auch wieder andere Gäste, andere Kunden. Aber es ist nicht so, dass wir dann irgendwelche Neidgedanken entwickeln dürfen oder vielleicht uns dann, glaube ich, die Augen ein bisschen offen halten ist gut. Aber wichtig ist, dass man wirklich immer auch bei sich selbst bleibt und überlegt, mache ich die Dinge richtig? Muss ich sie verändern? Wo will ich eigentlich selber hin? Ich glaube, das ist das Einzige, was wir wirklich im Leben beeinflussen können. Ne?
Absolut. Also wie gesagt, für mich wäre es schon fast ein perfektes Schlusswort. Herr Lüders, wie siehst du das?
Ja, stimme ich zu. Großer Respekt. Großer Respekt. Vielen Dank, dass du da warst, Annette. Also ganz, ganz toll.
Ich habe großen Respekt vor eurer Leistung. Ich freue mich weiter, eure Podcasts zu hören. Also die geben mir sehr, sehr viel Mehrwert und ich bin froh, dass ich euch kennengelernt habe.
Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, vielen Dank für deine Einblicke. Wie gesagt, als Vierfachmama, als Weltrekordhalterin und Weltmeisterin und Europameisterin und ich glaube sechsfache deutsche Meisterin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Korrigiere mich gerne. Und natürlich erfolgreiche Unternehmerin. Und ich glaube, das, was dich halt in allen Disziplinen auch auszeichnet, ist deine Herzlichkeit, deine Leidenschaft und dass du offen bist, mit Menschen Erfolge zu teilen und sich einander die Erfolge zu gönnen. Und das finde ich großartig. Also deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch sehr.
Ein Unternehmertipp als Abschluss vielleicht, wenn du wissen willst, wie man Testimonials präsentiert, dann gerne mal auf www.fallflug.com gehen, weil da lernt man es. Also spektakulär, auch hier Respekt, ganz toll.
Ja. Ich danke dir sehr.
Großartig, vielen Dank. Also, lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Episode, der nächsten Woche, nächsten Dienstag.
Bye, bye, tschüss.
Dankeschön, tschüss.